NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Juli 1646. Der Geburtstag des Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz.
Wir haben Überfluss an ausgezeichneten Ideen. Es lässt sich nicht sagen, wie außerordentlich beschäftigt ich bin. Ich suche Verschiedenes in den Archiven zu ermitteln, nehme alte Papiere vor Augen und suche ungedruckte Urkunden zusammen.
Er hatte den Ehrgeiz, dass er auf allen Gebieten auf dem neuesten Stand war.
Historiker, Kulturwissenschaftler, Linguist, Bibliothekar.
Alle vornehme Gelehrten in Europa warteten ihm mit Briefen auf. Und wenn auch schlechtere Leute an ihn schrieben, antwortete er ihnen alle Zeit und gab ihnen Informationen.
Ich habe aber zugleich so viel Neues in der Mathematik, so viele Gedanken in der Philosophie, dass ich oft nicht weiß, was ich zuerst tun soll.
Mathematiker, Physiker, Theologe, Philosoph.
Wo er nur hörte, da jemand was Neues erfunden, so ruhete er nicht eher, bis er davon völlig informiert war.
Politischer Berater, Diplomat, Staatsrechtler, Bergbauingenieur.
Er hat sich Enormes auf dem theoretischen Gebiet zugetraut. Er war der Meinung, er könnte auch sofort beurteilen, was in einem Staat geschehen müsste. Er könnte Fürsten beraten.
Manchmal kommen mir morgens in einer Stunde, in der ich noch im Bett liege, so viele Gedanken, dass ich den gesamten Vormittag und manchmal den gesamten Tag und länger brauche, um sie genau aufzuschreiben.
Ein Hans Dampf in allen Gassen der frühen Aufklärung. Gottfried Wilhelm Leibniz. Mit seiner Analysis treibt er die Mathematik voran, mit seiner Lehre von den Monaden die Philosophie. Zudem entwirft er Rechenmaschinen, Windmühlen, ein Unterseeboot, er verbessert Türschlösser, rät Ärzten zum regelmäßigen Fiebermessen. Und der gleichnamige Butterkeks? Nein, der wurde nicht von ihm erfunden, sondern ist nach ihm benannt. Aber es hätte durchaus sein können, denn Leibniz machte Vorschläge zu allem und jedem. Ein Jahrhundertgelehrter, ein Weltgenie und ein Meister im sich verzetteln.
Ja, er hatte auch viel zu viele Projekte. Es gibt ja die berühmte Steigerung gescheit, gescheiter, gescheitert. Und das könnte man bei ihm wirklich auch anwenden.
Der Journalist Eike Christian Hirsch hat eine Biografie über den berühmten Herrn Leibniz geschrieben, im Auftrag einer hannoverschen Versicherung, die ihre Gründung auf den Universalgelehrten zurückführt. Denn auch darum kümmert sich Leibniz.
Ein jeder Bürger soll etwas nach seinem Vermögen in diese Reservekasse tragen, seiner Witwe und Kindern zum Trost.
Eike Christian Hirsch wurde über die Arbeit an der Biografie zum Bewunderer des Multigenies. Und dennoch möchte er manchmal schier verzweifeln an diesem Leibniz.
Er hat, was mir vielleicht am meisten unbegreiflich ist, angefangen, uralte Urkunden abzuschreiben und zu publizieren als Erster. Aber ich meine, dazu brauchte man eigentlich nicht das Genie Leibniz. Das hätte ja schließlich auch noch ein anderer machen können.
Aber Leibniz interessiert sich eben für so ziemlich alles, macht aus allem ein Forschungsprojekt und allzu oft übernimmt er sich dabei. Ob es um die Geschichte des hannoverschen Welfengeschlechtes geht, die er für seinen Landesherrn verfassen soll und die nie fertig wird, oder um Maschinen, die er entwirft und die dann doch nicht so funktionieren, wie er sich das ausgedacht hat. Er ist ein Kind seiner Epoche, des ungebremsten Rationalismus.
Diese Überzeugung, was in der Theorie stimmt, muss in der Praxis umsetzbar sein. Für den Bergbau zum Beispiel hat er große Bergbaumaschinen entwickelt und er dachte, wenn er sich die ausgedacht hat, dann braucht man die nur umzusetzen.
Und zwar, so hoffe ich, das neue Mühlenwerk auf dem Harz, davon man schon etwas Effekt gesehen, bald in solchen Stand zu bringen, dass an dem völligen Success nicht mehr zu zweifeln.
Das war nicht so. Er hatte auch große Schwierigkeiten gehabt mit seiner Rechenmaschine, die ein geniales Werk ist. Aber die Umsetzung war natürlich auch komplizierter, als er sich das vorgestellt hatte.
Diese in einem unausgearbeiteten Modell probierte Maschine wird jetzt in Messing vollkommentlich ausgemacht.
Schreibt der junge Leibniz nach einem Besuch in London, wo er seine alles andere als perfekte Rechenmaschine der Royal Academy vorstellen durfte. Doch weitere 20 Jahre wird es dauern, bis ein halbwegs funktionierendes Exemplar fertiggestellt ist. So geht es Leibniz oft, diesem rastlosen, genialen Gelehrten.
Er ist hagerer, mittelmäßiger Statur, hat ein blasses Gesicht, sehr oft kalte Hände und keine Anlage zum Schweiß.
Schreibt Leibniz über Leibniz.
Er hat bräunliches Haar auf dem Haupte, am Leibe ist er nur sparsam damit versehen. Er hatte von Kindheit an kein scharfes Gesicht. Seine Stimme ist schwach und mehr fein und hell als stark. Sein Hang zur Gesellschaft ist schwächer als derjenige, welcher ihn zum einsamen Nachdenken und zur Lektüre treibt.
Das ist schon seit seiner Kindheit so. Gottfried Wilhelm Leibniz, geboren am 1. Juli 1646, ist der Sohn einer Leipziger Professorenfamilie. Als Achtjähriger bringt er sich in der väterlichen Bibliothek selbst Latein und Griechisch bei. Mit 12 entwickelt er Grundzüge einer mathematischen Zeichensprache. Schon seine Doktorarbeit der Jurisprudenz erregt in Fachkreisen einiges Aufsehen.
Er ist schon sehr früh von seinem Vater verehrt worden als hochbegabt. Er war auch ein Überflieger als Schüler und Student. Und er war der Meinung, dass er ganz alleine verstehen könnte, wie ein Gebiet eigentlich aufgebaut ist, wie man es bearbeiten muss, dass er sich sofort hereinfindet.
An intellektuellem Selbstvertrauen mangelt es Leibniz nie. Nichts, was er sich nicht zutrauen würde, kein Wissensgebiet, das ihm verschlossen bliebe. Damals ist so etwas möglich, das Weltwissen noch überschaubar. Zumindest für einen Leibniz.
Man konnte sich eben auch damals sogar noch in die Mathematik innerhalb von einem halben Jahr einarbeiten, wenn man so begabt war wie Leibniz. Man konnte die Ur- und Frühgeschichte sich erarbeiten, indem man die wenigen Bücher oder Aufsätze las, indem man mit anderen korrespondierte, indem man sich selber Gedanken machte. Man war sofort drin.
Leibniz ist zudem mit einem Riesengedächtnis ausgestattet. Sein Sekretär Eckhardt.
Er las zwar viel, machte auch fast über jedes kuriose Buch seine Reflexionen auf kleine Zetteln. Sobald er sie aber geschrieben, legte er sie weg und sah sie nicht wieder, weil seine Memoire unvergleichlich war.
Und in Sachen Selbstvermarktung ist er bisweilen geradezu modern. Als er seine Differential- und Integralanalysis entwickelt, macht er es anders als zu seiner Zeit üblich, wo jeder eifersüchtig über seine mathematischen Werkzeuge wacht und nur die Ergebnisse veröffentlicht.
Das ist tatsächlich erstaunlich. Unter den guten Mathematikern hat er Preisausschreiben gemacht. Und diese Preisausschreiben konnte man eben nur gewinnen, wenn man diese Mathematik anwandte.
Diejenigen, so die Analyse Novam verachten und vor ein Giocolino, ein Spielzeug halten, können ihr Heil an diesem Problemate versuchen.
Und diejenigen, die sie nicht kannten, die konnten nur staunen, was für Ergebnisse herauskommen. Und damit konnte er sich selber wirklich zum führenden Mathematiker Europas machen, was dann den größten Neid in England bei Newton hervorrief, der sich sagte, das ist doch meine Mathematik, die ich niemandem verraten habe.
Nicht nur von Newton handelt sich Leibniz Plagiatsvorwürfe ein. Seinem Selbstbewusstsein tut das keinen Abbruch. Zumal seine Methode die weitaus elegantere ist und sich schließlich durchsetzt, zum Leidwesen aller Oberstufenschüler bis heute. Übrigens auch der Doppelpunkt als Zeichen für das Dividieren stammt von Leibniz.
Leibniz als Mathematiker, das ist weltweit bekannt. Und in China natürlich auch in den Grundschulen.
Weng Chao Li ist Stiftungsprofessor an der Uni Hannover, die sich seit einigen Jahren Leibniz-Universität nennt. Der Chinese soll die Forschung über den umtriebigen Gelehrten vorantreiben. Mehr als man in Deutschland glauben mag, ist Leibniz international hoch angesehen.
Europäischer, vor allem deutscher Philosophie steht in China natürlich ganz hoch im Kurs. Und wir sind in der Tat dabei, eine 12-bändige Leibniz-Ausgabe zu bearbeiten. Das ist natürlich eine große, große Herausforderung.
Leibniz auf Chinesisch. Das hätte ihn sicher gefreut, denn natürlich, neben allem anderen gilt er auch noch als einer der besten China-Kenner seiner Zeit.
Wer hätte einst geglaubt, dass es auf der Erde ein Volk gibt, das uns, die wir gänzlich den feinen Sitten entsprechend zu leben glauben, im kultivierten Leben dennoch übertrifft?
Leibniz gehört zu denjenigen europäischen Denker, die nicht nur Interesse an China gezeigt haben, sondern auch wohlwollend über China geschrieben haben. Und deshalb in unserer chinesischen Ausgabe einen Band wird Leibniz ins China bezogene Schriften sein.
3 Jahrhunderte später könne Leibniz für China ein Schatz sein, meint Professor Li.
China hatte ein Problem, das heißt, eigene Kultur auszulegen. Wie soll man seine eigene Kultur verstehen, seine eigene Tradition? Und dabei spielt Leibniz eine wichtige Rolle.
So sehr sein Genie auch schon zu Lebzeiten verehrt wird, in Gesellschaft zeigt sich Leibniz seltsam schüchtern. Auch ist er wohl keine sonderlich beeindruckende Gestalt, obwohl er sich stets bemüht, der Hofetikette mehr als zu genügen. Biograf Hirsch.
Ein Mann, der etwas überstand gekleidet ist, vornehm, mit einer riesigen Perücke, die man damals nicht immer trug, und der wohl von Anfang an etwas scheu gewirkt hat. Ein Mann, der auch sehr kurzsichtig war und sich nur schlecht orientieren konnte und der erst aufwachte, wenn man ihm wirklich zuhörte, dann konnte er wohl auch ein sehr lebhafter Gesprächspartner sein, vor allem mit adligen Frauen, das schätzte er sehr.
Die Herzogin und spätere Kurfürstin Witwe Sophie von Hannover wird seine intellektuelle Sparringspartnerin werden. Im Übrigen ist sie die einzige Frau in seinem Leben, die er innig verehrt. Ob er sich sonst eher zu Männern hingezogen fühlt, darüber gibt es bis heute nur Vermutungen. In jedem Fall fühlt er sich zu höherem berufen. Leibniz will die Welt nicht nur verstehen, er will sie verändern. Die großen Herrscher der Welt beraten, am liebsten den Kaiser selbst.
Menschen mit Verstand, doch ohne Macht von Gott versehen, denen gebühret zu raten, gleichwie denen, so die Macht gegeben, gebühret, gütig Gehör zu geben.
So sucht er die Nähe zur Macht. Weil der Kaiser in Wien aber nicht auf ihn gewartet hat, geht er zunächst an den Mainzer Kurfürstenhof als Rat, dann über Paris nach Hannover zum dortigen Herzog und späteren Kurfürsten Ernst August, in dessen Diensten Leibniz 40 Jahre lang bleiben wird. In der Provinz zu seinem großen Kummer.
Alles, was mich körperlich und geistig beengt, kommt daher, dass ich nicht in einer großen Stadt wie Paris oder London lebe. Städten, die an gelehrten Männern Überfluss haben. Doch hier trifft man kaum jemanden, mit dem man sich unterhalten kann. Ja, man gilt sogar in diesem Lande als schlechter Hofmann, wenn man über wissenschaftliche Themen spricht.
So ist er auf Briefe angewiesen, um mit der Welt der Gelehrten in Verbindung zu bleiben. An den wenigen Universitäten Europas werden Naturwissenschaften noch nicht gelehrt.
Es gab auch keine Zeitschriften, es gab auch keine Kongresse. Also man kann sich das ja gar nicht kümmerlich genug vorstellen. Man musste dann korrespondieren und es gab auch keine funktionierende Post. Man musste diese Briefe irgendjemandem mitgeben.
Jeder Brief ein aufwendiges Unterfangen. Leibniz kopiert seine gesamte Korrespondenz mit den führenden Köpfen seiner Zeit. Mit den Philosophen Baruch Spinoza und Thomas Hobbes, dem Astronomen Christian Huygens, dem Mathematiker Giovanni Cassini und mit unzähligen Gelehrten, deren Namen heute kaum noch jemand kennt. Leibniz ist dabei nie auf Konfrontation aus, sondern stets auf Verständigung, auf Ausgleich, Harmonie.
Ich billige das meiste, was ich lese. Mir, der ich weiß, wie verschieden die Dinge genommen werden können, fällt beim Lesen meistens etwas ein, was den Verfasser entschuldigt oder rechtfertigt.
Im Konfessionsstreit will er Katholiken und Protestanten versöhnen, im philosophischen Disput um die Dualität von Körper und Seele eine Brücke schlagen mit seiner Theorie von den Monaden, sein Lebensthema, die Beseeltheit der Welt.
Die Materialisten oder diejenigen, welche sich einzig und allein der mechanischen Philosophie hingeben, tun Unrecht daran, alle metaphysischen Erwägungen zurückzuweisen und alles aus bloß sinnlichen Prinzipien erklären zu wollen. Ich schmeichle mir, in die Harmonie der verschiedenen Reiche eingedrungen zu sein und erkannt zu haben, dass beide Parteien Recht haben.
Doch Leibniz ist nicht nur versöhnlich, er ist auch über die Maßen vorsichtig. Bis zur Selbstverleugnung, sagt sein Biograf Hirsch.
Er hatte sehr große Sorgen, dass er widerlegt werden könnte, formuliert vorsichtig, geht sehr auf den Briefpartner ein. Und die Sorge, sich zu blamieren, hat ihn dazu geführt, dass er kaum zu Lebzeiten etwas publiziert hat. Das ist eigentlich ein jämmerliches Schicksal.
So ist das, was nach seinem Tod 1716 bleibt, vor allem ein großer Haufen Papier. Seine unzähligen Briefe, seine Eingaben, Notizen und Entwürfe.
Vielleicht hat niemals ein Mensch so viel gelesen, so viel studiert, so viel gedacht, so viel geschrieben wie Leibniz. Dennoch gibt es keine Ausgabe seiner Werke.
Wundert sich der französische Philosoph Denis Diderot bereits im 18. Jahrhundert.
Es ist erstaunlich, dass Deutschland, dem dieser Mann allein so viel Ehre gemacht hat, wie Platon, Aristoteles und Archimedes zusammen Griechenland gebracht haben, noch nicht zusammengestellt hat, was aus seiner Feder geflossen ist.
Aber aus seiner Feder floss ebenso allerhand. Erst 200 Jahre nach Diderots Anmerkung ist es soweit. 1907 wird die Leibniz-Edition begonnen, eine historisch-kritische Ausgabe aller seiner Schriften. Von 120 geplanten Bänden ist Band 50 gerade in Arbeit. Eine Sisyphus-Aufgabe.
Was ich oft gebraucht habe, war ein Wort, das heißt Überforderung.
Professor Weng Chao Li ist einer der Herausgeber der Leibniz-Edition. 30 bis 40 Jahre wird es wohl noch dauern, bis alles ediert und gedruckt ist, was Leibniz in seinem Leben zu Papier gebracht hat.
Diese Universalität, diese Vielseitigkeit, die eine Leibniz gehabt hat, das kann keiner von uns.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an Gottfried Wilhelm Leibniz, der am 1. Juli 1646 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.